Ja, wir dürfen wieder staunen, Geschwister, dass wir gesegnet werden dürfen, jeden Sonntag, jeden Gottesdienst. Und wenn wir besonders ins Wort Gottes schauen und sehen Gottes Herrlichkeit im Wort, Gottes Herrlichkeit in der Natur, und besonders die größte Herrlichkeit hat Gott für seine Gemeinde bereit. Und in diesem Sinn möchte ich auch uns heute allen ein ganz gesegnetes und ein freudiges Neujahr wünschen, ja? Dass wir in diesem Jahr Gottes Gegenwart, die eigentlich da ist, ja, nur man kann in der Versammlung sitzen und sie gar nicht sehen oder gar nicht spüren. Es ist möglich. Und wo Jesus zu den Jüngern kam, nach seiner Auferstehung, und wo sie so voll Furcht waren, voll Enttäuschung, und wusste nicht, was überhaupt los ist. Und wo er ihnen dann das Verständnis öffnet, dass sie die Schrift verstanden. Dann auf einmal war es auf einen Augenblick anders. Ne? Da waren sie voll Freude. Voll Freude. Die haben die Schrift verstanden. Die haben gemerkt, es ist nicht schief gegangen, obwohl es so ausgesehen hat, dass so vieles schief geht. Und die große Herde, die Jesus mal nachfolgte, wurde immer kleiner und kleiner und kleiner. Und dann die letzten 12 waren auch schon so hin und her gerissen, ja. Und wo Jesus sie fragte, wollte er auch weggehen. So war es. Und dann hat man gedacht, es geht schief. Aber es war Gottes Plan so. Wo Gott wirklich seine Herrlichkeit offenbart hat. Und ich habe Pfingsten 22, ich hatte da das Thema, die Freude im Heiligen Geist. Und das ist mir irgendwie groß geworden, die Freude im Heiligen Geist. Ich habe verstanden, dass gerade die Jünger, die mussten erstmal mit Freude erfüllt werden, damit der Heilige Geist kommen konnte. Und diese 10 Tage, dass sie so warteten auf den Heiligen Geist, da waren sie voll Loben und Dank, voll Lobes und Dankes. Dann konnte der Heilige Geist kommen. Und sie wussten, er kommt. Die wussten nicht genau natürlich, wann, aber Jesus sagte, nicht lange nach diesen Tagen. Und sie mussten in Jerusalem bleiben. Und danach habe ich noch einige Botschaften auch über Freude gebracht, das mir so groß wurde. Und dann auch dieses eine Thema aus Johannes, 2. Johannes, 3. Johannes, aus dem Brief, wo Paulus an den Gaius schreibt, oder auch in 2. Johannes, wo Paulus an Johannes an die auserwählte Frau schreibt, und er sagt, ich habe keine größere Freude, dass meine Kinder in der Wahrheit wandeln. Oh, dann dachte ich, da gibt es keine größere Freude, wenn die Kinder in der Wahrheit wandeln. Und die Wahrheit ist manchmal gar nicht so bequem, ist doch so, ja? Aber wenn man die Wahrheit erkennt, lieb gewinnt und diese befreiende Kraft der Wahrheit erfährt, dann hat man nun Freude, nur Freude daran. Und dann dachte ich so, das ist das höchste Maß der Freude. Ich schließe damit ab. Und dann habe ich noch auf einmal getroffen ein Wort. Und das ich heute zum Textwort genommen habe, eigentlich zwei Worte, die uns ein wenig leiten sollen. Zwei Textworte aus erstmal Psalm 137, da ist der sechste Vers. Ich habe erstmal eine Präsentation gemacht, eigentlich auch viel Mühe mir genommen, und nur ich habe doch gedacht, ich lasse das, so bin ich ein bisschen freier. Und einfach dieses Textwort, wo es heißt, meine Zunge soll an meinem Gaum kleben, wenn ich nicht an dich denke, wenn ich Jerusalem nicht meine höchste Freude sein lasse. Und wisst ihr, das ging mir so durch Mark und Bein. Dieser Psalm 137 ist ja ein Psalm, wo die Kinder Israel in Gefangenschaft waren. Die waren in Not. Die wussten nicht, wie es weitergeht überhaupt. Und denen, dann heißt es, da sagten zu uns, die uns gefangen hielten, singt uns ein Lied von Zion. Und die haben gesagt, wie sollen wir das Herrnlied singen im fremden Land? Die haben gesagt, wir haben unsere Harfe da an die Weiden, an die Bäume gehängt. Die haben nur Klagelieder gesungen. An den Wasser zu Babel saßen wir und weinten, da wir an Zion gedachten. Aber im Herzen, da war dieser feste Entschluss, besser klebt meine Zunge an meinem Gaumen, dass ich, aber dass meine höchste Freude soll Jerusalem sein. Und wisst ihr, Geschwister, wir als Kinder Zions oder Kinder Jerusalems, als Bürger Jerusalems, wir müssen wirklich diese höchste Freude im Herz haben. Erst dann kann Gott uns wirklich schenken, was er uns verheißen hat. Erst dann kann wirklich das Verheißene wahr werden, das Unsichtbare sichtbar. Und wir, die wir hier auf Erden sind, wir haben irgendwie eine besondere Mission, würde ich sagen, hier, das Unsichtbare sichtbar zu machen. Die Verheißungen Gottes, die gegeben sind, dass die ein gewisses Geheimnis sind, dass diese Geheimnisse wahr werden, sichtbar werden an uns. Und da möge Gott uns Gnade schenken. Und dieses zweite Textwort, das haben wir jetzt gehört schon heute aus dem verlernten Schriftwort Jesaja 62, Vers 5. Da steht, denn wie ein Mann eine Frau lieb hat, so werden dich deine Kinder lieb haben. Und wie sich ein Bräutigam freut über die Braut, so wird sich dein Gott über dich freuen. Es ist wieder eine Verheißung, die wahr werden darf oder auch soll. Die gleichzeitig etwas uns vor Augen hält, aber auch eine Aufgabe stellt. Es heißt, wie ein Mann seine Frau lieb hat, so werden dich deine Kinder lieb haben. Und wenn ich ein Kind Zions bin, ja, ein Kind Jerusalems bin, wenn ich so erkannt habe, was Gott für mich vorhat, was Gott mir bereitet hat, das bedeutet, dann muss ich nicht nur an Jerusalem meine höchste Freude haben, sondern ich muss Jerusalem von ganzem Herzen lieb haben. Von ganzem Herzen lieb haben. Weil Freude und Liebe, das ist irgendwie zusammen. Ist doch so, ja? Wenn ich meine Frau lieb habe, dann habe ich ja Freude an ihr. Ich freue mich, sie zu sehen, mit ihr Zeit zu verbringen. Und ich bin Gott dankbar dafür. Aber die Aufgabestellung allein schon hier in diesem Vers, denn wie ein Mann seine Frau lieb hat, steht wieder im Neuen Testament, ihr Männer liebt eure Frauen. Wie? Wie Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie gegeben. Ja, so sollen die Männer ihre Frauen lieb haben. Und dann ist weiter, dass Jesus, er hat sein Leben für die Gemeinde gegeben, damit er sie heiligt, damit er sie reinigt, durch das Wasserbad im Wort, damit sie heilig sei, damit sie keinen Flecken hat, damit auch nicht mal ein Runzel am Kleid ist. Geschwister, so stellt sie Gott, so will Gott die Gemeinde haben, so ist sie eigentlich vor seinen Augen. Und so will sie Gott an der Gemeinde erfreuen. Er freut sich an der Gemeinde. Geschwister, merken wir das? So steht es geschrieben. Und diese Worte, das ist ja ein Wasserbad. Diese Worte haben reinigende Kraft an uns. Nur, wir müssen es ja glauben. Weil wenn wir das Wort lesen und es in ein Ohr rein und das andere raus, dann hat es keine Kraft gehabt an uns. Nun möchte ich jetzt mit Gottes Hilfe erstmal ein wenig uns zeigen, dieses Bild, das Gott uns zeichnet. Und gleichzeitig noch die andere Seite. Wir haben ja auch eine Geschichte. Eine Geschichte Jerusalems, die so wechselhaft war. Jerusalem war manchmal wirklich zum Lob auf Erden gewesen, eine Pracht gewesen. Und dann war Jerusalem wieder zertreten bis zu nichts, wo man sagen konnte, da kann nichts mehr geschehen. Da war kein Stein auf dem anderen. Und wo man nur Trümmer gesehen hat. Und wisst ihr? Dort, wo Trümmer die anderen sehen, haben die anderen gesehen eine Chance. Und das waren die Beter. Das waren die Beter. Wie lange braucht man, um eine Stadt zu erneuern? Wie denkt ihr, wie lange braucht man, um eine Stadt zu erneuern, neu aufbauen? Zum Beispiel nach dem Krieg waren viele Städte in Trümmer hier in Deutschland. Da können ältere Geschwister ein Liedchen singen, die das erlebt haben. Und jetzt in Ukraine, manche Städte sind Ruin. Mariupol, Andriivka und manche andere Städte, wo man sagen könnte, da wird es nicht mehr. Und was hat Jesus gesagt einmal, wisst ihr? Wo er hat gesagt zu diesem Tempel, ja, da wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Er hat gesagt, brecht diesen Tempel ab. Und er sagt, wie es weitergeht. Ja, und ich werde in 3 Tagen ihn wieder aufbauen, aufrichten. Und da haben die Leute gesagt, was sagt denn er da? Spinnt er irgendwie? Was machst du aus dir selbst? Das haben die Leute gesagt. Und Jesus redete vom Tempel seines Leibes. Er redete vom Tempel Gottes, vom Haus Gottes. Und er redete auch von seiner Braut. Er redete von dem neuen Jerusalem. Und Geschwister, wenn wir heute schauen, manches geistige Bild ist vielleicht uns so nicht unbedingt erfreulich. Wenn wir jetzt auch diese Lieder gesungen haben, ja, da haben die Geschwister es irgendwie erlebt, diese Herrlichkeit der Gemeinde, wo Gott sich so offenbaren konnte. Die haben das so erlebt und die haben geglaubt, das wird nie wieder irgendwie anders, es wird nur schöner werden, nur herrlicher werden. Wir haben es aus den Liedern schon gemerkt. Ne? Aber dennoch wurde es anders. Und dann kommt uns die Frage, ja, dürfen wir überhaupt hoffen, dass es anders wird? Ich habe gehört einen Ausspruch von einer Kanzel. Im Chaos hat es angefangen, im Chaos wird es enden. Ich habe mich am Kopf gepackt. Wie kann man sowas von der Kanzel sagen? Geschwister. Dann glaubt man nun, dass es schlechter wird. Dann sieht man in allem nur Zerfall. Dann sieht man nun überall Feinde. Und dann kapselt man sich ab und singt Klagelieder. Und hat keine Hoffnung. Aber wie schön, dass die Bibel uns parallel im ganzen Zerfall und Gott sagt, die Welt vergeht mit ihrer Lust. Alles Sichtbare, die Himmel, die Erde, das wird zerfallen. Aber Jesus hat gesagt, ich will bauen meine Gemeinde und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Und wie auch wenn wir verschiedene Bilder der Schrift sehen, wo es immer wieder schien, da wird es nichts mehr. In verschiedenen Bildern der Schrift hat Gott immer wieder seinen Stempel draufgestellt und hat gesagt, hier bin ich, das tue ich und dann bin ich der Herr. Und wenn wir die Propheten lesen und die Bilder der Schrift und was Geschwister besonders hat mich erfreut auch, dass unsere Jugend das Bild, das alttestamentliche Bild vom Wiederaufbau Jerusalems genommen haben. Von Nehemia, das Buch Nehemia. Wo Leute waren, die um Jerusalem traurig waren. Wo sie gehört haben, die Nachricht, Jerusalem ist mit Feuer verbrannt, die Toren, die Mauern sind zerbrochen und das ganze Volk ist in großer Schmach. Und die haben sich Zeit genommen zum Gebet und das war Nehemia. Der hat sich Zeit genommen zum Gebet. Und es ist so schön, es wurde auch erforscht, wie lange Jeremia sich Zeit genommen hat. Es war nicht ein Tag, nicht zwei. Er betete, er fastete. Und dann hat Gott ihn selbst geschickt. Ihn selbst geschickt nach Jerusalem. Und er hatte Vollmacht vom König. Und ist er in diesem Sinn König? Das ist in diesem Sinn Gott selbst, der Befehl gibt zum Wiederaufbau. Und wenn von oben ein Befehl kommt, dann wird es sowieso Widersacher werden, sowieso werden. Aber wenn von oben ein Befehl ist, dann wird keiner entgegenstehen können, ja. Und dann wird immer wieder Mut gegeben und dann wird wieder neu aufgebaut. Und dann mussten sie natürlich bauen mit viel Aufwand, mit einer Hand gebaut, mit der anderen sich gewehrt. Die mussten und bauen und das Wächteramt gleichzeitig führen. Und so gibt es in Jerusalem beides gleichzeitig. Das Wächteramt und das Bauamt. Das geht parallel. Auf diese Weise wird es gebaut. Und dann, wo sie wirklich die Mauern geschlossen hatten, dann haben sie versammelt auf dieser großen, breiten Gasse. Und der Tempel war natürlich noch nicht gebaut, aber sie waren da an diesem Platz und haben gelesen das Wort des Herrn. Und sie haben sich wirklich, die mussten weinen, aber das waren natürlich auch, manche haben auch Trauertränen geweint, wo sie sich erinnert haben an die frühere Herrlichkeit Jerusalems. Aber auch der Priester, Esra und Nehemia, die haben das Volk getröstet und haben gesagt, die Freude am Herrn, das ist eure Stärke. Und ich möchte heute, Geschwister, einfach ein paar Lichtblicke aus dem Wort immer wieder uns zeigen. Einige Bibelstellen einfach. dass die Freude am Herrn uns immer wieder neue Kraft gibt, uns aufrichtet. Und die Freude auch an Jerusalem. Und noch ein besonderes Wort. Als Jeremia sozusagen sich vom Volk verabschiedet hat und sie wurden weggeführt nach Babylon. Dann hat er gesagt, so zieht nun hin ins fremde Land, aber lasset Jerusalem im Herzen sein. Nimmt Jerusalem mit. Und dieses Jerusalem im Herzen brachte das Volk wieder zurück mit Freude. Das ist so interessant. Jerusalem im Herzen. Und ihr merkt, dass ich irgendwie einfach aus dem Herzen versuche, weiterzugeben. Was einfach auch in meinem Herzen ist. Und mir ist das, wisst ihr, Geschwister, so interessant, dass diese Worte der Bibel, die haben so viel Kraft in sich, so viel aufbauende Erneuerung in sich, Geschwister. Aber nur, wenn man es glaubt, wenn man es glaubt. Weil Gott kann in einem Nu sowas machen, was wir uns gar nicht vorstellen können. Natürlich müssen wir nicht irgendwie, wir müssen auch nüchtern bleiben. Das ist auch wieder die andere Seite. Und ich habe auch manche Fehler gemacht. Und das muss ich auch bekennen, wo ich dann manchmal unnüchtern war. Und auch Gefahren nicht gesehen. Und dadurch auch die Gemeinde vielleicht im gewissen Sinne auch in Gefahr gestellt habe. Aber ich bin Gott so dankbar immer wieder, dass im Gebet vor Gott hat Gott immer wieder den Weg gezeigt. Immer wieder Lichtblicke, wo die Gemeinde sozusagen immer wieder zurechtfindet. Und wir sind Gott so dankbar, dass wir auch einander lieben dürfen, einander auch schätzen dürfen, als einfach auch als lebendige Steine im Bau. Und das ist auch ein besonderes Bild, das Gott in der Gemeinde zeichnet. Jetzt Wenn wir schauen ins Neue Testament, da ist im 21. Kapitel das neue Jerusalem. Und ich möchte ganz kurz uns einfach, lasst uns 21 Offenbarung 21 öffnen. Da ist wieder so ein besonderes Bild, das Gott zeigt. Ich lese von Anfang. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Und das Meer ist nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen. Wie eine geschmückte Braut für ihren Mann bereit ist. Da hörte ich eine laute Stimme vom Himmel, die rief: Siehe da, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird alle Tränen von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Und weder Leid noch Geschrei noch Schmerzen werden mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und er auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und zu mir sprach er: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Dann sprach er zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich werde dem Durstigen umsonst von der Quelle des lebendigen Wassers geben. Wer überwindet, der wird das alles erben. Und ich werde sein Gott sein, und er wird mein Sohn sein. Und jetzt ist eine Frage, Geschwister. Ist dieses Bild, das uns so gezeigt wird in der Bibel, in der ferne Zukunft? Oder kann das ein Bild der Gegenwart sein? Wie denkt ihr? Natürlich. Natürlich ist es so, es kommt die Zeit, wo wir vom Glauben zum Schauen kommen. Wenn wir wirklich in diesem neuen Jerusalem einkehren. Aber geistlich gesehen müssen wir jetzt da sein, geistlich gesehen. Dieses Unsichtbare soll durch uns sichtbar sein. Weil, wenn man auch weiter liest, die ganzen Bilder dieses von neuem Jerusalem, da sind ganz besondere Bilder in der Schrift, die die nicht in die weite Zukunft gehören, sondern wo Johannes diese Stadt gesehen hat. Gott sagt ihm: Komm, ich zeige dir die Braut oder die Frau des Lammes. Und er ist so ganz gespannt gewesen, wenn er jetzt sieht. Und jetzt sieht er eine Stadt, die kommt vom Himmel auf diese Erde. Er sieht diese Stadt und da steht es, sie hatte die Herrlichkeit Gottes. Sie hatte die Herrlichkeit Gottes. Und ihr Licht glich dem alleredelsten Stein, einem Jaspis, klar wie ein Kristall. Und dann zeigt er, sie hatte eine große und hohe Mauer mit 12 Toren und auf den Toren 12 Engel. Das sind die Namen der 12 Stämme Israels geschrieben. Und die Mauer der Stadt hatte 12 Grundsteine und auf ihnen die Namen der 12 Apostel des Lammes. Die Stadt, wie sie angelegt ist, das sind die Maße der Stadt. Ein goldenes Maßstab, ja, goldenes Maß, mit dem er alles gemessen hat. Und der Baustoff der Mauer war wie Jaspis, also das bedeutet wie ein Diamant. Die Stadt war aus reinem Gold, es glich reinem Glas. Und dann Grundsteine der Mauer mit vielen Edelsteinen. Und dann ist beschrieben, ja, diese Edelsteine sind beschrieben. Dann sind die Tore 12 Perlen. Jedes Tor eine einzelne Perle. Und die Straßen der Stadt aus reinem Gold. Die Stadt bedarf keiner Sonne noch Mondes. Die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie. Dann die Tore werden immer offen sein. Und dann auf einmal steht, man wird die Herrlichkeit der Völker in sie bringen. Irdisches wird hineingebracht ins Himmlische. Wie versteht man das? Herrlichkeit der Völker in sie bringen. Weiter im 22. Kapitel, da ist der Thron, von welchem ein reiner Strom fließt. Das sind Bäume des Lebens. Und dann heißt es, die Blätter dieser Bäume dienen zur Gesundheit der Völker. Moment mal, zur Gesundheit der Völker? Die sind ja schon tot, die Völker. Wenn das ein himmlisches Jerusalem ist, die werden ja nicht mehr krank werden. Wie können jetzt diese Blätter zur Gesundheit dienen? Denkt man so, ja, wenn man dann denkt und weiter. Und seine Knechte werden ihm dienen. Und Gott, der Herr, wird sie erleuchten. Und dann, diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und dann sagt Gott, siehe, ich komme bald. Selig ist, der die Worte dieser Weissagung hält, festhält. Und wenn man jetzt schaut, ganz kurz, die Erfüllung. Als Jesus schon auf der Erde war, noch am Anfang seines Wirkens, dann hat Johannes, der Vorbereiter, der Wegbereiter, gesagt, als Antwort, denen, die ihn gefragt haben, die haben gesagt, die Leute gehen von dir weg und gehen jetzt zu dem, zu ihm und er tauft auch und jedermann kommt zu ihm. Und Johannes freut sich und sagt, wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. Und der Freund des Bräutigams hört des Bräutigams Stimme und ist hoch erfreut. Er muss wachsen, ich muss abnehmen. Sind wir schon da? War die Braut schon auf Erden da? Und dann, als die Jünger mit Freuden warteten, auf das Kommen des Heiligen Geistes. Und wo der Heilige Geist auf diese Erde kam, dann kam dieses himmlische Jerusalem auf die Erde. Und sie waren da in Jerusalem, sie blieben in Jerusalem, geistig gesehen, ja, auch. Und so haben sie das erlebt, diese Herrlichkeit Jerusalems, wo der Himmel auf die Erde kam und die Gemeinde gegründet, gebaut wurde. Und Gott tat täglich hinzu, lebendige Steine. Gott baute diese Gemeinde. Und die Kraft des Heiligen Geistes war da. Und diese 12 Apostel, sozusagen auch sie waren Grundsteine da. In Gottes Augen wie Edelsteine. Und wisst ihr, Geschwister, es heißt, wir haben eine, Jesaja 26. Wir haben eine feste Stadt, ja? Mauern und Wehre sind heil. Das ist etwas Heiliges, es ist etwas, das ist die Erlösung, Rettung in Christus. Etwas, was man nicht so sieht, aber im Herzen haben kann. Und in Jesaja 60, da ist auch, wo geschrieben ist von der Gemeinde, mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Das ist wieder dieses besondere Bild der Gemeinde. Und dann steht es geschrieben, ich mache das kurz auf, siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich, dunkel die Völker, aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Die Herrlichkeit Gottes kam. Und Jesus hat gesagt, ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast. Er hat gebetet für seine Jünger. Und wenn man dann weiter liest, und die Nationen werden zu deinem Licht kommen und die Könige zum Glanz, der über dir aufgeht, hebe deine Augen auf und siehe umher. Diese alle sind versammelt, kommen zu dir. Deine Söhne werden von fern kommen und deine Töchter auf dem Arm herbeigetragen werden. Dann wirst du es sehen und in Freude ausbrechen. Wisst ihr, Geschwister, das sind ja Worte der Verheißung. Kinder, die weggegangen sind in die Finsternis, auf einmal kommen die zurück. Und Gott sagt, und deine Augen werden es sehen. Und dann wirst du in Freude ausbrechen. Sind das nicht Worte der Verheißung, die eigentlich gegenwärtig sind. Und man ist da nicht unnüchtern, wenn man glaubt an die Worte der Bibel, Geschwister. Man ist nicht unnüchtern. Wenn man im Glauben betet, Herr, du hast doch gesagt, du hast doch uns die Herrlichkeit gegeben. Und dein Licht hast du doch uns gelassen. Du bist doch das Licht. Herr, zünde an meine Leuchte, dass sie endlich brennt. Es heißt, David sagte, der Herr erleuchtet meine Leuchte, der Herr macht meine Finsternis Licht. Und wenn die klugen Jungfrauen erwachen und merken, Mensch, meine Leuchte brennt gar nicht mehr, da ist ein glimmender Docht nur, dann kann man sagen, Herr, erleuchte meine Leuchte. Dann kann man sagen, Herr, gib mir Öl. Und dann machst du auf weiter, Jesaja 61 und dann Vers 3, da steht, den Trauernden in Zion zu helfen, damit ihnen Schmuck statt Asche und Freudenöl statt Trauer und Ruhmesgewand anstatt eines betrübten Geistes gegeben werden, dass sie Bäume der Gerechtigkeit, Pflanzen des Herrn genannt werden zu seinem Ruhm. Da sehen wir, auf einmal ist Freude da. Aber wem gibt es diese Freude? Derjenige, der traurig ist, der ein anderes Bild sieht. Denn wenn man sieht, Mensch, da sind doch leere Reihen unter uns. Und dann sagt man, Herr, mache dich auf, du. Mache dich auf, du. Und strecke deine Hand aus. Und dann kann es anders werden. Und in demselben Kapitel, im 10., ich freue mich im Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott. Denn er hat mich mit Kleidern des Heils angezogen und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit bekleidet. Wie einen Bräutigam mit priesterlichem Schmuck geziert und wie eine Braut, die in ihrem Geschmeide prangt. Das heißt, ich als irgendwie kleiner hier in der Gemeinde, kleiner Baustein, aber jede Seele, das ist ja auch wie eine Braut vor Gott. Und Gott zieht mir diese Kleider an, Kleider der Gerechtigkeit, weiße Kleider, dass da kein Runzel ist. Und sie haben ihre Kleider gewaschen im Blut des Lammes, heißt es. Im Glauben geschieht das. Und dann weiter, die genau wie Gewächs aus der Erde wächst und Same im Garten aufgeht, aufsprießt, so wird der Herr vor allen Nationen Gerechtigkeit und Ruhm aufsprießen lassen. Und dann kommt das 62. Kapitel, das wir gelesen haben. Und dieses Kapitel, das ist Abschluss der Serie in Jesaja. Das sind immer wieder Serien, wo eine abschließende Serie zeigt, das ist das Ziel, dahin wird Gott führen und das müsst ihr glauben. Und das 62. Kapitel heißt es, um Zions Willen will ich nicht schweigen. Gott will reden. Gott will nicht ruhen, bis die Gerechtigkeit wie ein Glanz aufgeht und ihr Heil wie eine Fackel brennt. Damit die Nationen deine Gerechtigkeit sehen, alle Könige deine Herrlichkeit. Du sollst mit einem neuen Namen genannt werden, den der Mund des Herrn nennen wird. Was ist dieser neue Name? Das ist einfach das neue Jerusalem. Das neue. Das hat sich schon zur Zeit Jesu erfüllt. Und es hat sich immer wieder neu erfüllt, wenn Menschen zum Herrn kamen und haben gesagt, Herr, du hast gesagt. Was wäre gewesen, wenn schon die Jünger hätten gesagt, ah, es ist die letzte Stunde, nutzt nicht mehr. Alles geht in den Bach runter. Es lohnt sich nichts mehr zu tun. Was wäre gewesen, wenn damals Martin Luther gesagt hätte, oh, es ist ja schon äußerste Mitternacht, es ist dunkel, Schluss, wir müssen den Kopf in den Sand stecken sozusagen und warten, bis das Ende kommt. Wichtig, dass nur ich selbst selig werde. Eile, rette deine Seele. Was wäre gewesen? Aber der hat gesagt, nein, es steht geschrieben, der Gerechte wird seines Glaubens leben. Und durch den Glauben wird man gerecht. Und wenn du bekennst, dann wirst du selig. Also das heißt, das Licht gehört auf den Leuchter. Man muss glauben an die Schrift. Und er hat dann übersetzt, angefangen, diese Bibel zu übersetzen, dass jeder es lesen kann und selber glauben. Und was geschah? Das Feuer brannte wieder. Es gab natürlich auch Kämpfe, aber Gott konnte wieder bauen, aufrichten. Und später durch Herrnhuter Gemeinde, später durch Wesley. Dann wieder durch die alten Brüder, wie man sagt auch, Immer wieder Menschen, die da an Wort glaubten. Und wisst ihr, Geschwister, es gibt in unserem, zum Beispiel, wer liest, was die Bibel lehrt? Da gibt es ein Kapitel, der fortschrittliche Gedanke der göttlichen Offenbarung. Und da zeigt Bruder Smith aus dem Wort, dass wie es am Anfang herrlich war, aber dann, es musste der Abfall kommen. Es musste der Abfall kommen. Es wurde dunkel, Gott hat es so zugelassen, aber dann hat, wieder Bruder Smith schreibt, aufgrund der Bibel wieder, es musste wieder zurück zur Herrlichkeit, wo Gott seine Herrlichkeit beweist, seine Macht beweist und führt zurück. Und am Schluss müsste eigentlich es herrlicher sein, wie mehr als wir uns vorstellen können. Nur ich sage, wir müssen nicht irgendwie unnüchtern sein, aber wenn wir dann nach dem 62. Kapitel Jesaja weiterlesen, 63, da sehen wir wieder dieser äußerste Zerfall. Und wo wieder Gott sagt, ich bin ein Meister zu helfen, aber ich komme und da ist keiner, der mir beisteht. Und er wundert sich. Im 5. Vers, und ich sah mich um, und da war kein Helfer. Und ich wunderte mich, und niemand stand mir bei, sondern mein Arm musste mir helfen, und mein Sohn hat mich sogar unterstützt. Und dann, wo Jerusalem das Volk eigentlich in tiefster Not war. Und das war auch zur Zeit Jesajas so, wo der König Ahas das Haus geschlossen hat. An jeder Ecke Jerusalems wurde geräuchert, fremden Göttern. Und es war wirtschaftlicher Zerfall, es war geistiger Zerfall, es war politischer Zerfall. Null sozusagen. Da war nichts zu hoffen. Aber wenn man dann liest dieses Gebet, das Gebet Jesajas, wo er betet und klagt Gott und sagt, Herr, du bist doch unser Vater. Und ich habe auch aus Jesaja 64 meine letzte Botschaft gehabt. Diese Verheißung, wo Gott etwas zeigt, dass etwas, was kein Auge gesehen hat, was kein Ohr gehört hat, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Mittendrin in diesem steht die Verheißung. Aber er klagt dann doch weiter und sagt, zum Beispiel im Vers 9 sagt, die Städte deines Heiligtums sind zur Wüste geworden. Zion ist zur Wüste geworden. Jerusalem liegt zerstört. So, das Haus unserer Heiligkeit und Herrlichkeit, in dem dich unsere Väter gelobt haben, ist mit Feuer verbrannt und alles, was wir Schönes hatten, ist zerstört. Herr, willst du dich trotz allem zurückhalten und schweigen und so sehr niederschlagen? Das sind mehrere Fragen, die Jesaja Gott stellt, zeigt den Zustand, wie es dort ist. Und dann Gott antwortet und sagt, du weißt gar nicht, was alles so losgeht. Ich werde gesucht von denen, die nicht nach mir fragten. Ich werde gefunden von denen, die mich nicht suchten. Und zu den Nationen, die meinen Namen nicht anriefen, spreche ich, hier bin ich, hier bin ich. Indem scheinbar hier so ein Zerfall ist, tut Gott sein Werk. Gott tut sein Werk, bereitet Steine, scheinbar woanders. Aber er tut sein Werk und sagt, ich bin entrüstet. Da ist einer und sagt, taste mich nicht an, ich bin für dich zu heilig. Geschwister, kann das möglich sein? Das kann möglich sein. Dass der eine grenzt sich hier ab, der andere grenzt sich da ab, der dritte grenzt sich da ab und sagt, so, ich bin in der Wahrheit, du bist im Irrtum, der andere wieder und so. Und Gott sieht das Ganze. Und das tut ihm so weh. Und er sagt dann im 9. Vers, ich will aus Jakob Nachkommen wachsen lassen und aus Juda einen, der meinen Berg besitzt. Denn meine Auserwählten sollen ihn besitzen, meine Knechte sollen dort wohnen. So, er gibt wieder Licht und er redet auch von einem neuen Erde, neuem Himmel, neue Erde und sagt, sie stehen immer vor meinen Augen. Und dann kommt das wunderbare 66. Kapitel, wo Gott so betont und sagt, der Himmel ist mein Thron, die Erde meine Fußbank. Was ist das, ein Haus, das ihr mir bauen wollt? Wo ist der Ort, ab dem ich ruhen soll? Meine Hand hat alles gemacht, was es gibt, sagt der Herr. Ich sehe aber den Elenden an und den, der im Geist zerbrochen ist und der sich vor meinem Wort fürchtet. Wisst ihr, Geschwister, man kann das Wort zu einer Zuchtrute machen und sagen, du musst unbedingt so sein, wie ich das sehe. Und auf diesem Buchstaben müssen wir stehen. Der andere auf diesem Buchstaben, der dritte auf diesem. Aber was ist Hauptsumme des Gebotes? Ist es nicht Liebe von ganzem Herzen, Geschwister? Von ungefärbtem Glauben, Geschwister? Und reinem Gewissen? Das ist der Buchstabe der Schrift. Das ist das Heil, das für uns geschrieben steht. Und dann dieses Wunderbare. Es heißt, von der Stadt oder von der Gemeinde, Vers 7, sie gebar, bevor sie Wehen hatte. Sie hat einen Jungen geboren, bevor der Geburtsschmerz kam. Was ist das für ein Junge, denkt man. Welchen Jungen hat Zion geboren? Aber weiter steht es geschrieben. Wer hat das so etwas gehört? Wer hat so etwas je gesehen? Wurde jemals ein Land an einem Tag zur Welt gebracht? Wurde jemals ein Volk auf einmal geboren? Nun hat aber Zion ihre Kinder ohne Wehen geboren. Da sind auf einmal Kinder da, zusammen gesehen, der Leib des Herrn. Kinder, das sind eigentlich die dazu gehören. Und Gott sagt, sollte ich zum Durchbruch bringen und nicht gebären lassen? Spricht der Herr, sollte ich der gebären lässt, den Schoß verschließen, spricht der Herr. Und dann das wunderbare Wort, freut euch mit Jerusalem und seid fröhlich über sie alle, die ihr sie lieb habt, Geschwister. Das ist jetzt ein Wort für uns. Alle, die über sie traurig gewesen seid. Ja, dafür sollt ihr saugen und satt werden an den Brüsten ihrer Tröstungen. Ihr sollt trinken und euch erfreuen an der Fülle ihrer Herrlichkeit. Denn so spricht der Herr, siehe, ich leite den Frieden zu ihr hin wie einen Strom und die Herrlichkeit der Nationen wie einen überflutenden Bach. Da ist der Strom da, der Unsichtbare, aber er quillt. Und dann sagt er, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Ja, ihr sollt an Jerusalem getröstet werden. Ihr werdet es sehen und euer Herz wird sich freuen. Und eure Glieder werden sprossen wie ein Gras. Geschwister, ich habe Angst, dass ich zu viel sage. Aber wisst ihr, ich habe so viel gesagt, aus dem, was das Wort sagt. Ich habe lange überlegt, was nehme ich denn hier? Da ist so viel. Das wird ja immer wieder gezeigt. Jerusalems Niedrigkeit, wo Gott sagt, ich musste im Zorn, in meinem Zorn musste ich dich schlagen, aber in meinem Erbarmen tröste ich dich. Du Elende, wo Gott von Zion Jerusalem sagt, über die alle Wasser gehen, sieh, ich lege deine Steine wie Rubinen und wieder Edelsteine. Wisst ihr, Geschwister, was das meint? Wir müssen einander schätzen. So, wie Gott uns schätzt. Und das ist jetzt dieses kurz zum Schluss das Praktische. Wir sind in Gottes Augen so kostbar wie ein Edelstein. Wisst ihr, ich habe kurz geschaut, der teuerste Diamant der Welt ist 44,5 Karat, ein blauer Diamant. Sein Wert wird von 200 bis 250 Millionen Dollar geschätzt. Kleiner Stein. Ein Karat ist 0,2 Gramm. 200, 250 Millionen Dollar, ein kleiner Diamant. Jetzt, am 10. Dezember 2008 wurde ein Diamant namens Blauer Wittenbacher für 18,7 Millionen verkauft. Er wiegt 7,11 Gramm. So ein winziger, 7,11 Gramm. 18,7 Millionen wert. Der teuerste Diamant, der jemals wirklich verkauft wurde und dessen Verkauf öffentlich bekannt ist, der 59,6 Karat schwere Pink Star, heißt er. Er wurde für 71,2 Millionen Dollar verkauft. Das ist 67 Millionen Dollar. Am Amtsschild des Hohepriesters früher waren 12 Edelsteine. Er musste sie auf dem Herzen tragen. Und Jesus, unser Hohepriester, er trägt uns auf unserem Herzen. Und Gott möchte, dass auch wir möchten einander so wertschätzen wie Edelsteine. Weil Gott hat teuer bezahlt für jeden mit seinem Blut. Und wir sollen einander schätzen, dass kein Steinchen sozusagen aus der Mauer fällt. Und das heißt, einer trage des anderen Last. In der Mauer sozusagen, jeder ist wie ein Edelstein. Und ich trage denjenigen, der so über mich, ich bin so in der Mauer drin, da ist einer neben mir, da ist auch einer neben mir. Jemand trägt mich und ich trage auch jemand. Und die Bibel sagt, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Und wisst ihr, was uns zusammenhält? Es ist Liebe, wieder die Liebe. Und Geschwister, ich möchte so gerne, dass wir uns an Jerusalem freuen und dass wir eine Aufgabe mitnehmen, dass jeder sein Wächteramt erfüllt im Gebet, dass wir beten, dass wir auch zusammen beten. Und wir mit den Ältesten haben uns auch vorgenommen, dass wir mehr miteinander beten, uns Zeit nehmen, aufzutanken. Weil wenn der Tank leer ist, was kannst du geben, ja? Ist doch so. Man kann da nicht teilen. Wir wollen uns auch prüfen. Wir haben gestern Silvester gehört. Jeder prüfe sich selbst. Und wir wollen uns auch jeder in diesem Jahr prüfen. Und Gottes Möglichkeiten vor Augen haben. Was Gott machen kann, wenn wir glauben. Wenn wir auf der Schrift gegründet sind. Wenn Jesus unser Grundstein, unser Schlussstein ist. Wenn er groß in Zion ist. Dann werden wir mit Freuden Wasser trinken aus den Heilsbrunnen. Dann kann Gott hinzutun. Und wir hoffen, dass im kommenden Jahr mehr Stühle besetzt sind. Das hoffen wir, dass Gott uns im Glauben wirklich Erweckungen schenkt, seinen Geist ausgießt, dass Gott baut und wir mit Freuden zuschauen. Gott möge uns darin helfen. Amen.